ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Thomas Huber hat gelernt, dass das jetzt alles bestimmt. Denn jeder Moment kann dein letzter sein. Dieses Bewusstsein, das ist für ihn als Extrembergsteiger immer da. Ich sag erstmal schönen guten Morgen, Thomas Huber.
Guten Morgen.
Ja, wie ist denn das jetzt hier im SWR 1 Leute-Studio?
Ja, für mich ist als Bayer das erste Mal, dass ich jetzt da bin bei euch und freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Mal einen Bayern im Schwaben zu haben, ist ja auch nicht schlecht, oder?
Ist nicht schlecht, absolut. Wie ist das denn hier jetzt, gar keine Kletterherausforderung?
Ja, es gibt ja natürlich in meinem Leben immer wieder solche Momente. Ich stehe ja oft auf der Bühne, auf Vorträgen. Das ist ganz weit weg von den Bergen. Aber hier darf ich ja auch von den Bergen erzählen. Deswegen bin ich ja, glaube ich, eingeladen worden, aus meinen Erlebnissen zu schildern. Und ich finde, das Studio ist wunderschön. Also es ist angenehm und ja, taugt mir voll, dass ich jetzt da bin.
Also jetzt mal 2 Stunden ohne Klettern, aber wir sprechen natürlich übers Klettern. Und Sie bilden mit dem Bruder Alexander das deutsche Kletterduo Huber Burm, haben spektakuläre Erstbegehungen geschafft in Patagonien, in der Antarktis. Wie erklären Sie denn diese Faszination Berge für die, die sich da vielleicht nicht so reinversetzen können?
Ja, wir sind irgendwie so hineingeworfen worden, in der Kindheit vom Papa mitgenommen worden in die Berge und eigentlich kannten wir nichts anderes als die Berge und eigentlich ist es für uns so ein Spielplatz geworden, wo wir unsere kindliche Neugierde ausleben haben dürfen und das hat sich einfach immer weiter und weiter entwickelt und das hat nicht geendet und jetzt bin ich mittlerweile schon 58 Jahre alt. Also, wenn man mich sieht, ich habe schon einen leicht grauen Bart. Vor kurzem hat einer zu mir gesagt, ah, Thomas, deine Haare sind ja immer noch schön lang, aber schon langsam wirst du grau. Ja, gut, gehört dazu, da braucht man sich nicht verstecken. Aber was geblieben ist, das sieht man jetzt vielleicht nicht so, vielleicht hört man es in meiner Stimme, in mir steckt immer noch so ein wahnsinniges Feuer, so eine kindliche Neugierde und ich bin gerne Entdecker. Ich gehe dorthin, wo noch kein Mensch war. Also ich suche nicht den Weg zu den 8000 Meter Bergen, zu Mount Everest oder K2, wo Hunderte hinaufgehen, sondern ich gehe in verwinkelte Täler hinein, zu 7000er, wo kein Mensch ist. Und dort suche ich meine neue Wand, meinen neuen Weg. Und ja, manch einer hat einmal beschrieben, ja, wir Brüder sind so besser wie Christoph Kolumbus, der gerne so sein Segelboot befüllt und dann auf einmal lossegelt und nicht weiß, was dahinter kommt. Und
was gibt's denn da zu entdecken in so einer 7000 Meter Wand, wo noch niemand vorher war?
Ja, das sind ja große Herausforderungen und das ist die Frage, was man da entdeckt. Also erstens mal entdeckt man, dass richtig gescheit kalt ist, dass gruseliges, schwieriges, auch ja, alles unnahbar, also richtig grausig. Und trotzdem, wenn du dich dann mit der Natur verbindest, dann mit dem Berg eins bist, sind so tolle Momente, die wo man dann irgendwann erfährt. Aber was entdecke ich da wirklich? Ich entdecke eigentlich den Traum, den ich dann lebbar mache. Es ist eine ganz schwieriges Bild, was man da wirklich entdeckt. Also letztendlich ist es, was wir da betreiben, ist Kunst. Also der Mensch geht in den Berg, hat eine Idee und versucht, diese Idee dann mit deinem Können dann umzusetzen. Und das ist einfach gigantisch. Auch wenn es erst einmal richtig hartes.
Wenn Sie beschreiben müssen, wie es ist, nach all diesen Strapazen auf dem Gipfel zu stehen, was ist das für ein Gefühl?
Es ist ein unfassbares Gefühl und ich glaube, jeder, der in den Bergen unterwegs ist, weiß, von was ich spreche. Und erstmal fällt alles von einem ab und du weißt ganz genau, jetzt bist du angekommen, du brauchst nicht mehr weitergehen und es ist eine, da gibt's nichts mehr über dir, neben dir, sondern nur noch da, wo du bist und dieser absolute Moment, genauso wie der Moment, dass ich jetzt hier im Studio bin. Ja, diese Momente zu erleben, dass du im Jetzt bist, das haben wir eigentlich schon komplett verlernt, weil wir immer einen Schritt vorausplanen. Und wenn du dann oben bist am Gipfel, das saugt dich dann in dieses absolute Vakuum. Und da schaust du dann in den Horizont und dann siehst du nicht einfach den Horizont, sondern siehst tatsächlich Freiheit und Glück. Und das ist so reich. Und dann schaust du oben über die Wand runter und sagst dann tatsächlich manchmal, leck mich am Arsch, was wir jetzt da alles erreicht haben. Das ist unglaublich. Und das möchtest du nicht unbedingt alleine feiern, sondern mit deinen Partnern zusammen. Da manchmal fließen da tatsächlich auch Tränen. Und ich von meiner Seite spreche dann immer noch ein Gebet, weil ich dann Danke sage, dass ich das erleben darf. Und dann wird aber die Euphorie dann wieder nachher so ein paar Minuten abgedreht und abgewürgt, weil dann weißt du ganz genau, so, und jetzt geht's wieder
runter. Kostet ja auch wieder Kraft. Ja.
Vor allem Konzentration. Und jeder, wenn er mal in die Historie der Unfälle, der Bergsteigerei hineinschaut, die meisten Unfälle sind tatsächlich im Abstieg passiert, weil natürlich die Euphorie noch mitgenommen wird des Gipfelglücks und des Erreichens. Und dann gehst du runter und dann machst irgendeinen blöden Fehler und dann passiert's, was mir teilweise auch schon passiert ist. Und und deswegen sagt man ja wirklich oft, der Gipfel ist dann erst wirklich erreicht,
wenn man wieder unten ist.
Ganz unten ist. Ja. Und auf meinen Vorträgen habe ich immer so meinen perfekten Spruch parat. Also die Gefahr ist erst dann gebannt, wenn vor einem ein halbes Bier steht. Also das ist ja wieder so ein bayerischer Spruch. Aber dieser Spruch, den kann man auch als Metapher sehen. Erst dann, wenn du wieder am sicheren Boden bist.
Gilt für sämtliche Bereiche.
Dann steigt die Party. Ja. Also dann steigt die Party wirklich. Und wenn man nachher so am Gipfel, nach so einer Wand, wo man 11 Tage unterwegs war zum Beispiel, und dann wieder unten ist, dann ist die Party aber so richtig.
Da kann man die Sau rauslassen.
Und das muss auch gefeiert werden. Ja.
Jetzt ist Freiheit die große Überschrift des Buchs. Gibt es denn Freiheit nur in den Bergen?
Die Freiheit gibt es überall. Du musst nur bereit sein, die Freiheit wahrzunehmen, wo sie steckt. Die steckt zu Hause, die geht mit dir eigentlich spazieren, weil die Freiheit in deinem Herzen ist. Und ich habe beim Schreiben von meinem Buch habe ich gemerkt, dass ich eigentlich, obwohl ich sage, in den Bergen ist die Freiheit sehr weit weg bin von meiner Freiheit, weil ich auch in dem Hamsterrad drinnen stecke. Ich gehe von der einen Expedition, habe ich das geschafft, dann wieder zur nächsten und dann fragt man sich wirklich, wo bin ich denn wirklich frei? Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass das ganze Buch, da war ich schon fast fertig, fast eine Themaverfehlung ist. Und da hätten mich wahrscheinlich die Journalisten zerrissen, weil sie gesagt haben, der Huber schreibt über die Freiheit und ist selber so befangen von dem, was er tut. Und dann bin ich aber auf den Schlüssel gekommen, dass tatsächlich die Freiheit in dir selber steckt. Weil der größte Stolperstein, die Freiheit in den Bergen zu finden, bist du eigentlich selbst, ist dein eigenes Ego. Und wenn du den Berg brauchst, damit du selber sagen kannst, wer du bist, dann kannst du nie frei sein.
Was ich mitgenommen habe beim Lesen, dass es ja gar nicht darum geht, einen Berg zu bezwingen oder einen Berg zu bekämpfen, sondern eher wirklich diese Bewusstheit, die Verbundenheit mit der Natur, sich wieder klar zu machen. Und das ist das Entscheidende. Oder gebe ich das falsch wieder?
Nein, du hast es eigentlich schon in der Fragestellung, hast die Antwort schon geliefert. Nein, einen Berg kann man nicht bekämpfen. Man kann ihn auch nicht besteigen, sondern faktisch ist, der Berg gibt dir eine Aufgabe und dann muss ich mich mit dem Berg verbinden und mit allen Sinnen. Und ich habe da auch so eine wunderbare Metapher gefunden, man muss die Sprache der Berge verstehen. Und zwar dann nicht allgemein, sondern genau für diese Wand, für diese Herausforderung. Und dort, wo ich hingehe, hat es oftmals damit zu tun, dass diese Wand unmöglich ist. Wo zig Bergsteiger schon gescheitert sind. Aber da liegt genau der Reiz drinnen, die Unmöglichkeit möglich zu machen. Und da muss man sich komplett mit der Wand verbinden. Und dann bist du Teil der Natur. Und dann hat man die Chance, das Unmögliche möglich zu machen.
Was teuflischer Wahnsinn oder göttliches Schicksal, das uns bis hierher gebracht hat. Thomas Huber, die Frage, wir haben jetzt gesagt, in Bergen wird geduzt, wir duzen uns jetzt, stellst du dir öfter, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Welche Antwort hast du denn darauf gefunden?
Welche Antwort ich in den Bergen gefunden habe, ist es, sagen wir so, wenn man an diesem steilen Grat unterwegs ist, wo links die Hölle ist, und oben der Himmel ist und rechts auch die Hölle ist. Wenn man ganz genau weiß, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es vorbei. Also man ist da zwischen Leben und Tod unterwegs, ist das eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ich meine, wir versuchen immer den Tod immer so beiseite zu schieben, aber wir müssen einfach als Bergsteiger uns schon bewusst sein, in dem Moment, wenn ich draußen unterwegs bin, in den Bergen, dann wenn ein Fehler passiert, war es vielleicht ein Fehler zu viel. Und mir ist es ja auch schon mal passiert, also wirklich in einem ganz normalen, banalen Gelände beim Abseilen, während Dreharbeiten direkt vor meiner Haustür, habe ich einen kleinen, klitzekleinen Fehler gemacht. Da bin ich jetzt nicht auf dem Grat unterwegs gewesen, aber dann sieht man einfach mal, man exponiert sich in dem Moment, wenn ich in die senkrechte Wand steige, ist man schon exponiert und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe das Seilende übersehen und stürze dann 16 Meter ab. Und dass ich das überlebt habe, da waren viele Schutzengel dabei. Und da wird man dann auch sehr demütig. Aber was ich dann letztendlich auch mitgebracht habe, natürlich erlebt man da wahnsinnig vieles. Und man kommt immer mit einer neuen Erfahrung zurück von diesen Bergen, wenn man da sowas erlebt hat. Aber ich habe auch eine Sache erfahren, dass speziell bei dem Unfall, dass der Tod doch ein sehr launiger Geselle ist und der kommt irgendwann und man soll sich einfach nicht so viel Gedanken machen darüber, über den Tod, sondern vielmehr über das Leben, weil das Leben unfassbar schön ist. Und genau, und deswegen finde ich das eine sehr reiche Erfahrung, die ich durch das Bergsteigen erleben durfte.
Und dennoch ist es ja jedes Mal aufs Neue eine Grenzerfahrung, so wie du das gerade beschreibst. Dann diese Momente, da rechts ist die Hölle, da oben ist der Himmel. Ist es so eine Art Todessehnsucht in dir durchaus, weil du dich immer wieder in solche Situationen, Extremsituationen begibst?
Es ist keine Todessehnsucht, wobei vielleicht es eine Sehnsucht ist, einzutauchen in diese archaische Welt. Und bei Todessehnsucht ist es etwas, wo ich sage, ich mache das mit Absicht, um mich besser zu spüren. Na, es ist eigentlich nicht so. Ich weiß aber sehr wohl, wenn ich zu einer Wand gehe, wie jetzt bald wieder zum Latok 1, stehe ich vor dieser Wand und da weiß ich ganz genau, wenn ich da einsteige, muss ich mich zu 100% mit dieser Wand verbinden. Und das haben wir wieder bei dem Thema, wo wir vorher schon mal besprochen haben. Das ist der Schlüssel. Erst dann, wenn ich mich mit der Natur verbinde, mit der Wand, dann sagt mir der Berg immer, und zwar immer, auf das kann ich mich verlassen, habe ich volles Vertrauen. Und das ist eine Intuition in mir, wie weit ich gehen darf, um Erfolg zu haben. Und Erfolg heißt in dem Sinne nicht, den Gipfel zu erreichen, sondern zu überleben. Und wir gehen in die Berge, um alles dafür zu tun, um zu überleben. Natürlich exponieren wir uns, aber ich mache jetzt nicht unbedingt ein Gladiator zu sein und dann da draußen zu sagen, ja, okay, 50% gebe ich, dass ich wieder lebe, nicht zurückkomme, das mache ich nicht. Ich liebe das Leben und werde alles dafür tun, aber ich weiß ganz genau, dort, wo ich hingehe, da darf ich keinen Fehler nicht machen. Und deswegen ist vielleicht diese Geschichte so intensiv.
Komfortzone ist nicht in den Bergen. Also als ich das da gelesen habe, 1,20 m x 2 m für 3 ausgewachsene Kerle. Schlafen, funktioniert das da wirklich?
Ja, also wir schlafen manchmal auf einem schmalen Band oder in einem Zelt exponiert oben am Berg oder sogar in so einem Hängezelt. Das nennt man Portoletsch. Und da muss man sich dann ganz gut organisieren, wenn man zu dritt da drinnen liegt und die Schuhe und alles, der Kocher hängt rum. Und da ist unser Zuhause dann praktisch zumindest für ein paar Stunden über Nacht. Und am nächsten Tag wird das alles wieder zusammengepackt, in Säcke gestopft und Rucksäcke. Und dann geht es wieder weiter. Und dann zerren wir das Ganze nach.
Wie wichtig ist denn eure Kommunikation untereinander? Weil wenn da was runterfällt, dann ist es futsch. Also das kann man ja nicht mal eben wieder einsammeln.
Also man kann definitiv sagen, also worst case, was passieren könnte, dass der Kocher runterfällt, in der Höhe ohne Gaskocher unterwegs zu sein, das ist praktisch eigentlich der No-Go. Das, weil wenn man nichts mehr zum Trinken hat, weil wir schmelzen praktisch den Schnee zu Wasser, um dann den Wasserhaushalt zu bewerkstelligen, dann geht's nicht mehr. Oder zum Beispiel die Bergschuhe, weil man kann ja nicht mit den Bergschuhen in den Schlafsack reingehen. Also die hängen dann praktisch direkt vorm Gesicht und das ist das,
lecker.
Das kann man, ja, das ist eigentlich, du sagst lecker. Fallen da alle Schatten. Da gibt es keine Türen, auch keine Toilettentür oder so. Ja. Wenn der eine mal seinen Kaffee in der Hand hat morgens und dann sagt er, oh, jetzt müsste ich mal, gesagt, na, tu da keinen Zwang an. Und
ja, aber wie? Ist ja auch nicht so einfach dann, oder?
Na, es ist nicht unbedingt einfach. Also pinkeln tut man in eine Flasche, leert es dann auf die richtige Seite aus, weil da auf der anderen Seite wird da der Schnee zum Schneeschmelzen hergenommen. Und das große Geschäft wird auch, dann hat man eine Bandschlinge um den Bauch, weil es ist ja sehr exponiert.
Ja.
Und die Toilettenspülung ist praktisch die Erdanziehung.
Ja, und Klopapier gibt's nicht?
Haben wir schon ein bisschen Tempotaschentücher dabei. Genau. Ja. Also eigentlich, viele können sich das gar nicht vorstellen, wie der normale Alltag so vonstatten geht. Viele sagen immer, was habt ihr zum Essen dabei? Ich kann euch so viel sagen. Oder das ist das Geheimnis, wenn man dann wirklich so in diesen Wänden unterwegs ist, da ist man, hört sich jetzt ein bisschen geschwollen an, geschwängert von Adrenalin. Mhm. Und da hat man nicht mehr so viel Hunger. Man muss sich eigentlich zu allem zwingen, also dass man genügend isst, dass man genügend trinkt, weil man ist.
Ist ja schon wichtig, um die Kraft zu haben. Es kostet ja unfassbar viel Kraft.
Ja, aber letztendlich, man kann sich auf den Körper unfassbar verlassen. In dem Moment, wenn der Körper in einer Extremsituation ist, wird er funktionieren. Hm. Bis zum Schluss. Das weiß ich. Und auf das habe ich ja volles Vertrauen. Erst dann, und das habe ich schon oft erfahren dürfen, wenn du wieder zurück bist im Basislager, nach zig Tagen am Berg, dann fällst du innerlich zusammen und du hast Hunger, du schläfst den ganzen Tag. Auf einmal merkst du eigentlich, dass die Blessuren am Körper viel härter sind. Und es ist, ich sag, da gibt es doch die Managerkrankheit, oder? Also man rackert und man tut alles und dann geht's in die Ferien.
Und dann
in
den
Ferien wirst du krank.
Ja. Wobei, was du da beschreibst, das ist ja auch wichtig, da bewusst mit der Natur umzugehen. Jetzt gibt es Kritik aus Breisach, schreibt uns Matthias, und das hörst du wahrscheinlich auch öfter. Bergsteiger sind für mich potenzielle Selbstmörder, die sich in Gefahr begeben, um Aufmerksamkeit zu ergattern. Anarchische Influencer, je mehr Klicks, umso besser. Wenn dann noch Bergnot entsteht und die Bergwacht ausrücken muss, sollten die Kosten vollumfänglich von den Bergsteigern übernommen werden und nicht von der Allgemeinheit. Da steckt ja auch so eine gewisse Wut hinter. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, ich kann es schon nachvollziehen. Also wir sind keine Selbstmörder, weil faktisch einmal eins, wir werden geboren und wir alle werden sterben. Und jetzt kommt es darauf an, wie du dein Leben gestaltest. Du kannst es, jeder hat so seine Freizeitaktivitäten. Der eine geht in die Berge, der andere sucht diesen Weg oder der andere mag gern laufen oder der andere findet sich selber in der Kunst wieder und jeder hat eigentlich das Recht, das zu tun. Aber ich kann es auch verstehen, was er schreibt, weil viele eigentlich nur noch in die Berge gehen, um sich selbst auch in den sozialen Medien
zu verkaufen.
Sich darzustellen. Mhm. Da sind wir genau wieder da. Das sind keine Menschen, die frei sind. Das ist alles glattpoliert. Die möchten eigentlich nur Helden sein, um zu zeigen, die brauchen die Berge, um ist eigentlich der Berg als Siegespodest. Die Hände nach oben zu strecken und zu zeigen, wer bin ich? Und klar, begeben sich da viele in eine sehr prekäre Situation, weil das Erreichen des Zieles eigentlich über dem steht, über das eigene Können.
Und deine Botschaft ist genau eine andere.
Eigentlich verbinde dich mit dem Berg und geh nur so weit, dass du dann wieder zurückkommst. Und ich bin aber auch schon von der Bergwacht mal abgeholt worden. Es kann immer wieder passieren und es darf auch. Und wenn einer aber aus Eigenverschulden sich so derartig exponiert hat, dass er dann die Bergwacht braucht, ja, mei, dann vielleicht soll er das dann auch bezahlen und das wird auch. Es wird auch danach, nach einem Bergwachteinsatz, das sind ja alles ehrenamtliche Helfer und man muss ja wirklich sagen, es gibt auch einen wunderbaren Film jetzt, die Bergwacht live von Bert Skon, von Ramsauer und kann man sich dann anschauen.
Das ist schon echt erstaunlich, wie offen du dein Leben erzählst, also wie du in Momenten ans Limit gekommen bist. Und da gab es viele Höhen und viele Tiefen. Wenn du eins rausgreifen magst, was magst du erzählen?
Vielleicht eine Geschichte, wo es einmal so losgegangen ist. Als wir jung waren, so richtige Leistungskletterer, wir wollten den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben, wir Brüder waren unterwegs und auf einmal habe ich gemerkt, dass im Rücken zwickt und dann hat man festgestellt, dann ist mein Bein eingeschlafen und dann hatte ich mit 22 Jahren einen Bandscheibenvorfall und dann musste ich dann irgendwann einmal zurückstecken und bin dann auch operiert worden. Damals war so eine Operation nicht einfach mal so eine ambulante Geschichte, sondern das war dann stationäre Geschichte. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, wieder gehen zu lernen und dann zu sehen, wie mein Bruder dann im 10. Schwierigkeitsgrad unterwegs ist, dann habe ich einfach nur noch gesagt, so eine Scheiße. Ja. Es geht da so richtig auf den Sack.
Und da geht dir wahrscheinlich alles den Bach runter, oder?
Ja, und dann habe ich gesagt, aber es hilft jetzt nichts. Und nimm eigentlich das her, wo mein Bruder jetzt gerade unterwegs ist und du weißt ganz genau, genau da oben möchte ich wieder ankommen. Ja. Und ich bin jetzt da unten in diesem Sumpf da drin und nur du selber hast jetzt die Chance, aus dem wieder rauszukommen. Und allein die Tatsache, wie man dann spielerisch im 10. Schwierigkeitsgrad unterwegs ist, das hat mich dann so motiviert, wieder Schritt für Schritt nach oben zu gehen. Und dann habe ich gelernt, man muss Kämpfer sein. Und das hat mich dann so stabil gemacht. Und da habe ich dann in meinem Buch dann auch diesen Satz einmal zitiert, der von einem Priester stammt, nur im Tal weiß man, wie großartig die Berge sind. Und da steckt so viel Essenz drinnen, eine Lebensessenz, weil das Leben ist nicht immer, dass man oben ist am Gipfel und klar, wenn man auf Social Media reinschaut, ist geht jeder halt oben am Gipfel, oder? Es ist immer jeder glatt poliert, immer alles ist perfekt. Aber na, manchmal ist man eben unten im Tal.
So ein weiser Satz. Und beim Lesen hatte ich den Eindruck, irgendwie kommt es im Leben ja dann auch zurück. Also du konntest dich für die Erfolge deines Bruders natürlich auch mitfreuen, aber trotzdem, dir ging es dreckig. Und am Ende hat er ja solche Geschichten umgekehrt auch erlebt. Also irgendwo ist das Leben dann ja doch fair.
Fair wäre jetzt das, dass ich meinem Bruder dann vergönne, dass ihm dann auch passiert ist. Aber bei mir, ich bin Kämpfer geworden. Ich habe immer meine Datscherer bekommen. Ja. Ich hatte dann einen Kreuzbandriss. Ja. Mein vielleicht schwierigstes Thema war, wo ich dann meinen Nierentumor hatte, der operiert wurde, der aber für gutartig befunden wurde. Und da wird man dann auf einmal wahnsinnig demütig, aber trotzdem Kämpfer. Ja. Niemals aufzugeben. Und mein Bruder, bei dem der tatsächlich ein Gratwanderer war, der wo immer oben im Licht unterwegs war, der hatte nie einen Rückfall. Auf einmal kam dann von außen mal Kritik und mit der hat er dann schlecht umgehen können. Und dann hat er auch so ein Thema mit der Angst bekommen und weil er mit so von Themen von außen nicht so gut umgehen können. Ja. Und auch da hat er sich dann professionelle Hilfe holen müssen. Also.
Und jeder hat seine Aufgabe im Leben, sich zu entwickeln und zu kämpfen. Das ist das, was ich damit sagen will. Jeder hat so am Ende ein Päckchen und die Frage ist, wie jeder Einzelne damit umgeht.
Genau. Also wir zeigen eigentlich immer, dass wenn man nach außen schaut, dass man im Licht steht. Nur das Licht zeigt man. Aber in Bayern sagt man, irgendwas ist aber immer. Und es ist nie perfekt. Und man soll einfach einmal zeigen, man braucht nicht perfekt sein. Ich muss nicht super sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Studio rede, manchmal fehlen mir dann auch die Worte und dann sage ich einfach, nein, ich muss nicht unbedingt immer den perfekten Satz auslassen, sondern sind wir einfach so, wie wir sind. Sind wir Mensch. Und erst dann, wenn man dann als Mensch zeigt, dass man Kanten hat, dann wird es doch echt und dann wird es einfach schön.
Thomas Huber, Extremkletterer und Bergsteiger bei uns in SWR1, Leute. Jetzt sind wir gerade in der Runde wirklich so ins Philosophieren gekommen. Ne? Wobei ich beim Lesen den Eindruck hatte, dass Philosophieren und die Berge, die sind sich gar nicht so weit auseinander.
Und da haben wir ja vorher schon mal drüber gesprochen. In dem Moment, wenn man auf diesen sehr schmalen Grat unterwegs ist, zwischen, ich sag's einmal, bildlich zwischen Leben und Tod, kommt man einfach ins Philosophieren, weil man so mit dem Leben wahrhaftig verbunden ist. Und das sind ganz wichtige Entscheidungen, die man treffen muss. Und genau in diesem Moment am Berg eigentlich buchstäblich aufhört zu denken. Also man schneidet sich von der normalen Welt, die von so vielen Einflüssen, wo du von so vielen äußeren Einflüssen gelenkt wirst, komplett ab und dann bist du verbunden mit der Natur. Und das ist, man kann es vielleicht anders bezeichnen als Philosophie, das ist Kunst. Und du bist eigentlich, du Mensch wirst zum Kunstgegenstand, zusammen mit der Natur. Und das ist dann so verrückt. Und dann kommt genau das raus, was ich dann manchmal auf der Bühne erzähle.
Das stimmt. Und vielleicht, du hast gerade das Wort Entscheidung genannt. Vielleicht kannst du uns da gerade mal mitnehmen. Du musst ja auch schwierige Entscheidungen am Berg treffen, die nicht leicht sind, die vielleicht auch gegen das Team sprechen. Gibt's da ein Beispiel, was dir gerade einfällt?
Ich sage mal so, du sagst es jetzt als schwierige Entscheidungen und das hört sich dann schon wieder an, das ist so negativ behaftet. Also das Glasl ist schon wieder halbwegs leer. Nein, sagen wir es vielleicht anders, man muss mutige Entscheidungen treffen am Berg. Vielleicht die mutigste Entscheidung ist, kurz vorm Gipfel zu sagen, ich drehe um, weil dir der Berg sagt, ja, wenn es jetzt weitergeht, dann kann ich nicht mehr garantieren dafür, dass du wieder zurückkommst. Und das zu tun, das ist vielleicht die mutigste Entscheidung, zu sagen, ich gehe wieder hinunter, weil der wirkliche Erfolg ist nicht oben zu stehen, sondern der Erfolg ist am Ende wieder unten anzukommen. Da gibt es auch eine Geschichte, Latok 1 Northridge von Jeff Lowe, Michael Kennedy, Jim Donini, George Lowe, die 20 Tage am Berg unterwegs waren und die sind kurz vorm Gipfel, mussten sie umdrehen. Das war ein Meilenstein der Alpingeschichte und die sagen immer, the most remarkable failure in Alpine history. Die war bekannter wie jede Everest-Besteigung. Und somit ist es einfach, wichtig ist, dass man als Team gut entscheidet und mutig ist.
Da möchte ich nochmal drauf auf dieses Team, denn es kann ja durchaus Gegenwind geben im Team. Du hast manchmal drei Leute und drei Meinungen. Also da bei einer mutigen Entscheidung zu überzeugen, wie schwierig ist das?
Das ist eigentlich, hat das sehr viel mit Empathie zu tun. Ich finde sowieso, Empathie ist so das Zauberwort, das Schlüsselwort für unsere Gesellschaft. Und wir gehen jetzt von der Gesellschaft in eine kleine Gruppe und das ist dann wirklich das Team, mit dem ich mich dann letztendlich exponiere. Und klar, wenn man sich dann exponiert, wenn man dann irgendwann in der Todeszone unterwegs ist, dann kann man sich nicht mehr verstecken und dann ist eben die Empathie gefordert, dass man auf den anderen zugeht und sich mal hinsetzt und zuhört, seine Ängste einmal auch wahrnimmt und dann findet man hoffentlich irgendwann so Schnittmengen, dass man mit dieser Schnittmenge dann sagt, okay, dann probieren wir es genau in diesem Stil und dann kann man wirklich als perfektes Team zusammenwachsen.
Doch sicherlich in dieser schwierigen Situation findest du erst wirklich heraus, wie jemand tickt, ob es dann wirklich der passende Kletterpartner ist, oder?
Ja, oftmals ist tatsächlich, wenn du zu Hause bist, kann man sehr, sehr viel kaschieren. Also dann ist man sehr gerne oft der Held und man packt die Koffer und es geht auf Expedition. Wenn man dann aber vor der Wand steht, dann heißt es, aha, das habe ich mir ausgesucht. Ja, bist du deppert? Und dann heißt es wirklich, zusammenzustehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, also man darf auch Respekt haben. Man darf auch gewisse Ängste haben. Aber in der Gemeinschaft kann man vielleicht diese Ängste auch hernehmen und das zu einem positiven Gefüge zusammenbasteln. Und irgendwann steigt man ein. Und ich hab tatsächlich mal guter Spezi von mir, der leider nicht mehr lebt. David Lama hat einmal gesagt, na, wenn's läuft, kannst nichts verkehrt machen. Und wenn's nicht läuft, dann kannst du nichts mehr richtig machen. Und das ist oft so im Leben. Also ich habe schon oft Expeditionen gehabt, da wo ich einfach gesagt habe, wow, wir sind unbesiegbar. Also jede Entscheidung, was du triffst, fällt genau wie ein Bauklötzchen genau in diese Struktur ja. hinein. Und das Team passt und du brauchst nicht mehr denken. Es ist alles, wie das irgendeine Kraft von oben dir den Weg schon vorbahnt. Und dann gibt es aber Themen, da wo du einfach sagst, irgendwie mag einfach gar nichts funktionieren. Wie jetzt zum Beispiel ja kürzlich war ich wieder in der Eiger Nordwand unterwegs bei unserem großen Projekt Memoriam. Da wo wir seit 5 Jahren dranhängen und das waren beste Bedingungen und dann habe ich nur noch gesagt, Wahnsinn, jetzt können wir uns eigentlich nur noch selber schlagen. Also wir müssen einfach nur ganz vorsichtig sein und dann steigt mein Freund Stefan Sigrist vor und dann geht ihm ein Haken raus, macht nur einen ganz kleinen Sturz, aber wie es so blöd laufen muss, hat er sich dabei das Sprunggelenk verletzt und mussten wieder umdrehen. Ich meine, eins muss man mal ganz gelassen sagen, die Berge laufen nicht davon. Also es ist nicht so wichtig, dass man wieder heil nach unten kommt, aber es ist manchmal schon auch zäh. Und
dennoch läufst du ja immer wieder davon, könnte man im übertragenen Sinne sagen. Du läufst deiner Familie davon, die ja zu Hause ist. Und du schreibst sehr liebevoll von deiner Frau Marion und die 3 Kinder, die natürlich dann auch um den Papa bangen. Und da gibt's extreme Situationen. Und was hilft dir da, um in Verbindung mit deinen Lieben zu sein?
Ja, im Grunde genommen gehe ich jetzt, wenn ich auf diesen Expeditionen unterwegs bin, nur noch mit dem Satellitentelefon. Und klar, es gab einmal andere Zeiten. Also vor 1999, als ich dort unterwegs war, da gab es noch kein Satellitentelefon. Elias, unser erster Sohn, war auf der Welt und dann wartest du auf dem Schotterhügel und schaust mit dem Spektiv nach außen, ob ein Postläufer kommt, weil man dann eine Nachricht irgendwann einmal bekommt, wie es eben zu Hause gerade ist. Und Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Und so halte ich eigentlich fast täglich Kontakt mit der Außenwelt, aber nur mit meinen engsten Freunden und mit meiner Familie. Und vom Social Media und von den anderen Themen, was die Welt betrifft, da schneide ich mich ab. Es ist wirklich für mich dann ein ganz wunderbarer Moment des Rückzugs, wo ich wirklich sage, das ist jetzt meine Insel und die gehört jetzt nur uns. Und ich spreche nicht von mir, sondern von uns, dass ich hier mit meinen Freunden unterwegs bin und sein darf.
Jetzt haben wir schon gehört, bei dir geht's immer wieder raus. Die nächste Tour steht schon an. Du gehst da wieder nach Pakistan ins Choktoy. Da gab es wieder politische Auseinandersetzungen um die Kaschmir-Region. Inwieweit betrifft dich das?
Es betrifft uns eigentlich nicht direkt, weil dort, wo wir hingehen, da sind wir wirklich in den Bergen. Und es war aber damals 1999, als wir am Ogre waren, haben wir selbst in den Bergen, weil da ist der Konflikt nochmal so richtig entflammt, das Artilleriefeuer gehört. Und das ist dann schon sehr, sehr unangenehm, dass man wirklich sagt, hey, man ist selbst dort und versucht da wirklich eine gute Zeit zu haben und eigentlich unweit, vielleicht nur so 50 Kilometer Luftlinie, herrscht wirklich tödlicher Krieg. Und heuer ist ja der Konflikt wieder ein bisschen entbrannt und da sagt man dann schon, ja, pff, ob das eigentlich heuer was wird mit Pakistan. Und Gott sei Dank haben sie sich wieder besonnen. Und ich finde sowieso, Krieg ist die dümmste Art und Weise, um Probleme zu lösen. Aber ich weiß nicht, ob das Thema in Kaschmir überhaupt irgendwann einmal gelöst wird. Also da bedarf es einfach beide Parteien. Und letztendlich sind es alles Menschen. Ich war in Indien unterwegs und ich war in Pakistan unterwegs. Von an beiden Ländern habe ich Freunde. Und dann sage ich einfach, gebt euch doch bitte einfach nur die Hände. Und es kann einfach so einfach sein, aber ja, leider macht es der Mensch nicht so einfach.
Ja, du erzählst es ja gerade, dass du auf beiden Seiten Freunde hast. Wie ist es überhaupt? Die Menschen wachsen dir ja über die Zeit auch ans Herz. Du kommst immer wieder zu den Expeditionen. Es sind immer wieder dieselben Menschen, mit denen du zu tun hast. Also ich könnte mir vorstellen, da entstehen auch einige Freundschaften.
Ja, es sind ganz tiefe Freundschaften. Es sind brüderliche Verbindungen. Zum Beispiel Ismail geht ja auch heuer wieder mit. Und der ist 97, als ich das erste Mal auf Expedition war zum Latok 2, mit dabei gewesen als Koch. Heute ist er nur noch als Freund dabei. Er betet für mich, wenn ich dann in der Wand unterwegs bin. Und wir diskutieren über Gott und die Welt oder da nur Karten spielen. Und das ist ja das Schöne. Wenn du in einem Basislager bist, dann hast du endlich mal Zeit, auch nichts zu tun und das Banale zu erleben. Und dieses Nichts zu tun hat aber so einen unglaublichen Raum. Das ist unfassbar, weil wenn ich jetzt heute meinen Terminkalender schon wieder anschaue, ich fahre jetzt dann wieder nach Hause, ich habe schon gehört, die Straßen, Stau, um Gottes Willen, dann werde ich dann in Ulm noch beim Freund vorbeischauen, dann habe ich da noch was zu tun. Und dann im Basislager, dann gehe ich mit der Sonne ins Bett, dann schlafe ich, dann stehe ich wieder auf, dann mache ich einen Kaffee. Und wenn die Sonne länger scheint, dann bereite ich mich mit meinem Team vor und gehe in die Berge. Das Leben wird dann plötzlich ganz anders strukturiert. Du gehst mit dem Wetter. Da ist der Wetterbericht, den du immer vorgelesen hast, das Allerwichtigste.
Ja, absolut. Gibt's denn da so Momente, wenn du jetzt gerade hier Stress im Alltag hast, dass du dich gedanklich dahin beamst und schon mal so eine Ruhe vielleicht dann mental spürst?
Ich versuche es, es gelingt mir aber nicht. Also leider Gottes bin ich dann nicht so dieser erleuchtete Mensch, der wo jetzt wirklich sagt, weil ich in den Bergen war, jetzt kann ich den Alltag viel besser bewerkstelligen. Ich bin einfach ganz normal Mensch und manchmal nervt mich der Alltag ganz ungemein und manchmal freut mich aber auch der Alltag. Ich habe einfach gelernt, man muss alles so annehmen, wie es kommt. Aber natürlich, wenn dann der Koffer gepackt ist und der Abschied von zu Hause, von der Familie, auch von meinem Hund Torre, der ist immer herzzerreißend. Aber dann, wenn ich dann mit dem Flieger Richtung Islamabad fliege und dann auf einmal die Hitze von Islamabad spüre, das ist für mich dann so richtig das Asiatische und das Salam alaikum, alaikum salam und dann geht's wieder los. Ich liebe es einfach und dann bin ich wieder auch in meiner Welt, die ich so gerne lebe.
Danke fürs begeisterte Erzählen. Danke, dass du uns mitgenommen hast, Thomas Huber, heute Vormittag in SWR1, Leute.
Danke, dass ich bei euch sein habe dürfen und macht es gut und seid mutig und geht euren Weg.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.